schöner Hustendock. So dramatic. Zack, geht's los. Wir sind zwei süße Frauen aus Berlin. Ja, komm, wir sind doch süß. Ich find uns süß.
Ja, wir sind ganz schön süß.
Hallo! Ich bin Joanna.
Und ich bin Jade.
Also, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Die ist,
super.
Die wird super.
Abwarten. Ist schon eigentlich super.
Abwarten, nicht wegschalten.
Ja.
Also wir sind Jade und Joanna aus Berlin, beziehungsweise ich wohne zurzeit nicht in Berlin, aber wir kennen uns aus der Schulzeit.
Genau.
Aus Berlin, haben Abi zusammen hier gemacht. Und wir sind Women of Color und möchten hier mit diesem Podcast einen Raum schaffen für unsere Erfahrungen als Women of Color in unserer Deutschland, Welt. Ja. In Deutschland, wobei du ja auch
in Amerika gewohnt hast. Genau, darüber werden wir auch ein bisschen sprechen, über meine Zeit in New York und als Women grundsätzlich. Genau, los geht's.
Also, Jade, das Thema ist ja sehr groß und komplex, aber vielleicht, wenn du es versuchst, irgendwie so zu bündeln oder auf den Punkt zu bringen, welche Bedeutung hat es für dich, schwarz zu sein und schwarz in Deutschland zu sein?
Also für mich sind die, glaube ich, die, bevor wir diese ganze große Bewegung hatten, dass schwarze Frauen magisch sind und toll sind und so. Genau, hat, glaube ich, für mich das Größte, was ich damit verbinde, immer das Gefühl bekommen zu haben, anders zu sein und nicht genug zu sein und gleichzeitig zu viel. Weil ich ja die meiste Zeit meines Lebens, als ich groß geworden bin, gar nicht bewusst war, dass ich dunkler bin als andere Menschen. Und ich ja mit der dominikanischen Kultur groß aufgewachsen bin. Und für mich war das halt viel so, ich war sehr laut und ich war mich ständig am Bewegen und ich bin sehr touchy. Also ich umarme Leute gerne und bin halt irgendwie immer sehr auf Leute zugegangen. Und mir wurde halt immer das Gefühl gegeben, dass ich zu laut bin und zu aktiv und gleichzeitig halt irgendwie nicht genug aussehe wie andere Leute oder nicht genug bin wie andere Kinder. Und das ist was ich ganz spät erst verstanden habe, warum das so ist und dass es tatsächlich auch mit meiner Hautfarbe zu tun hat und mit meiner Kultur. Und ich glaube, das ist das, was ich tatsächlich am häufigsten damit verbinde. Und mittlerweile halt ist es ja fast schon cool, schwarz zu sein. Also man sagt ja, jeder will schwarz sein am Freitagabend im Club, aber keiner will Montag früh schwarz sein. So, und das ist, aber die Bewegung ist halt da, dass man das mehr zu schätzen weiß oder mehr lieben lernt. Dass man so ist, wie man ist und dass es vollkommen cool ist und vollkommen okay. Aber trotzdem, also deswegen glaube ich, dass ich heutzutage nicht mehr so viele Erfahrungen mache, wo ich das Gefühl habe, doll anders zu sein. Aber vielleicht auch, weil ich mit mir selbst cool bin. Und ich glaube, als Kind habe ich das, oder in meiner Jugend habe ich das schon viel gemerkt.
Also das war so ein Gefühl, dass du der Ungenügenheit, was dich geprägt hat, hast du denn versucht irgendwie, oder hast du dir gewünscht irgendwie, dann dich da mehr der Masse zu entsprechen? Oder hast du das, war das... Ja,
es war so ein Zwiespalt. Also ich habe immer schon cool gefunden, dass ich anders war als andere Kids. Beziehungsweise ich dachte immer so, ja, ich steche halt heraus. So. Aber gleichzeitig willst du ja nicht immer aus der Masse stechen. So, es gibt halt Momente und viele Situationen, wo du einfach ein Teil von der Gruppe sein willst. Und ich glaube, das habe ich ganz oft vermisst. Also das wollte ich als Kind ganz oft. Ich wollte halt sein wie andere Mädchen und sein wie andere Kinder. Und mich hat man trotzdem immer unter 100 Kindern erkannt.
Ja.
Und auch mein Gesicht merkt man sich schneller, wenn ich irgendwie in Gruppen arbeite, wo ich hauptsächlich mit weißen Menschen arbeite. Und dann merkt man sich halt irgendwie mein Gesicht doch besser als von anderen Leuten. Ja. Da findet mich immer aus der Masse wieder raus. Und ja, manchmal ist das gar nicht so cool. Ganz weniger Scheiße bauen auf jeden Fall.
Mich hat das ganz, ganz stark geprägt als Kind. Also ich wollte immer möglichst weiß sein und am besten blond. Mhm. Also bis in die Teenagerjahre eigentlich so mit mein größter Wunsch. Also ich wollte irgendwie immer, also was heißt dazugehören? Ich bin ja jetzt nicht in einer Gruppe von blonden Mädchen irgendwie groß geworden. Ich meine, Berlin war auch in den 90ern schon viel bunter als viele andere Regionen in Deutschland. Ich war auch zum Glück nie die einzige Schwarze. Also wir hatten noch einen schwarzen Jungen im Kindergarten und in der Schule. Wir waren immer mehrere so. Und wir haben ja auch viele Kinder mit arabischem und türkischem Hintergrund. Mhm. Also es war nie so mega weiß. Aber trotzdem war das so das Bild, was ich mir gewünscht hatte, wie auszusehen. Ich habe irgendwie gedacht, dass es dann besser wäre, mein Leben irgendwie besser wäre, was jetzt total traurig klingt im Nachhinein. Mhm. Aber das hat mich schon sehr begleitet, dieser Wunsch. Es gibt so, ich erinnere mich, das war, ich finde das im Nachhinein so, so traurig, aber ich habe als Kind abends immer ganz viel Zeit im Bad verbracht und habe mein T-Shirt so über den Kopf gezogen, dass das halt oben am Kopf hängen geblieben ist und so hinten runterhing. Dann habe ich immer getan, als dass ich lange Haare hätte. Was? Und bei meiner, also ich habe ein Afro, meine Haare wachsen gegen den Himmel, überall hin, das ist wunderschön, aber sie gehen halt nicht nach unten. Mhm. Und ich wollte immer, dass meine Haare meinen Nacken berühren und meine Schultern, und habe mir dann dieses T-Shirt zum Zopf gebunden und so und habe so getan, als hätte ich lange Haare. Also total schade.
Ja, aber das ist auch was ich mich jetzt auch gefragt habe. Also ich habe ja recht glatte Haare im Vergleich doch. Ich habe recht lockige Haare, aber trotzdem eine recht glatte Struktur, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht genau. Ich habe halt keine extrem engen Locken oder so, wie meine Mama jetzt zum Beispiel, hat ja auch sehr lockige Haare. Aber das hat mich... Also dadurch habe ich, glaube ich, andere Erfahrungen auch gemacht als du, weil das ist ja für Kinder noch mal anders oder auch immer noch für Erwachsene teilweise, wenn jemand einen Afro hat. Und meinst du, dass das für dich auch ein... Also war das ein großer Punkt, dass Kinder irgendwie deine Haare anfassen wollten oder die toll fanden oder irgendwie, dass du so rausgestochen bist aus der Menge?
Also ich bin nicht nur wegen meiner Haare natürlich raus. Also das war einfach meine Haut, meine Haare. Kinder sind auch echt gemein. Also ich wurde auch gehänselt. Also jetzt nicht... so konstant schlimm, aber das waren so Sachen wie, du siehst aus wie Kacke und so, Kacke stinkt. Mhm. Und meine Haare, ich finde das eigentlich fast jetzt noch ein bisschen komplizierter. Das war als Kind, glaube ich, eigentlich egaler, die Haare. Weil ich glaube, also da ist das bei Kindern auch sowieso egal. Mhm. Also da, ich glaube, da wird nicht so viel Wert drauf gelegt wie später. Nur du hast da
den Unterschied zu deinem.
Ich habe, also ja, ich glaube, ich weiß es gerade gar nicht genau. Ich muss kurz drüber nachdenken.
Alles gut.
Ich
glaube halt, dass es für mich halt, wie gesagt, darüber hatten wir auch schon gesprochen, einen Unterschied da gibt, weil ich halt recht helle Haut habe, also dunkel, aber heller. Und trotzdem halt diese Locken, die aber recht lang sind und dadurch halt oft eher ein arabischer Hintergrund vermutet wird. Mhm. Und es gibt Situationen, wo mich Menschen als dunkler ansehen oder als mehr in die afrikanische, lateinamerikanische Richtung. Und dann gibt es Leute, die mich halt einfach abtun als arabische Abstammung, was ja auch nicht komplett falsch ist, aber was in Berlin definitiv einen Unterschied macht, weil die Leute sich so sehr an die Präsenz von türkischen und arabischen Mitbürgern oder Deutschen.
Also deine Anwesenheit wird nicht hinterfragt.
Genau, so. Also in weniger Fällen. Also ich glaube, ich habe weniger Erfahrung gemacht als andere Mädchen, die meinen Hautton haben und trotzdem einen Afro haben. Deswegen sehe ich da immer den Unterschied, weil ich oft, weil Mädchen, die meinen Hautton haben und trotzdem Haare, die für weiße Menschen einfach afrikanischer sein müssen. So, da habe ich auch eine ganz komische Anekdote, die kann ich hier gleich erzählen, aber dass die andere Erfahrungen machen als ich, obwohl uns sonst nichts unterscheidet, so außer unsere Haarstruktur. Ja. Und es ist halt verrückt. Aber ich habe das Beispiel, woran ich gerade denken musste, was für mich total verrückt war, ich habe mit jemandem geredet über Meghan Markle, die ja jetzt Prinz Harry heiratet. Und da meinte ich so, dass es für halt viele schwarze Frauen natürlich auch ein großes Ding war, erst natürlich ihre Schauspielkarriere und dann halt, dass sie jetzt einen englischen Prinz heiratet. Und als ich das jemandem erzählt habe, hat er gesagt, echt, die ist schwarz, aber die hat doch voll glatte Haare.
Mhm.
Und ich saß da und dachte so, wirklich? Und es ist halt ein Mit-40er, also ich weiß nicht, wie alt er ist, ich weiß gar nicht, wie das Anfang, nee, ich glaube, das müsste so um die 45 Jahre alt sein, Minimum. Und dann da war ich schon ein bisschen schockiert und dachte so, das sagt doch nichts über die Person aus. Ja. Aber über den Hintergrund der Person.
Das stimmt. Also wie absurd aber, ne? Also, wobei ich aber sagen muss, bei die ganze Sache mit Meghan Markle, was mich da ein bisschen geärgert hat, also es wurde quasi so getan, als hätte jetzt eine Woman of Color es geschafft, irgendwie in diese Royal Family aufgenommen zu werden. Mhm. Und es gibt jetzt endlich eine schwarze Prinzessin, oder nach dem Motto, ja, jetzt kann der Traum auch für schwarze Mädchen in Erfüllung gehen. Stimmt. Und die können Prinzessin werden. Dabei gibt es schon seit Hunderten von Jahren schwarze Prinzessinnen, Königinnen. In ganz, ganz vielen afrikanischen Ländern. Und das wird komplett ausgeblendet. Und man strebt quasi immer noch so für eine Wertschätzung dieses weißen Königshauses. Ne? Wenn man,
ja, vor allem, wobei ich immer noch nicht verstehe, warum zerstrebenswert wäre, Teil des englischen Königshauses zu sein.
Eben, und schon gar nicht, als schwarze Person. Also überall, das ist einfach komplett absurd. Also,
ja, ich glaube, man muss sagen, was ich halt erfrischend fand, und ich fand es eigentlich fast, also ich glaube, ich war ja so ein bisschen schadenfroh, für die englische Bevölkerung, die für den Brexit gestimmt hat und grundsätzlich halt sich eigentlich nicht so sehr für dunkle Menschen oder grundsätzlich auch einfach Menschen von außerhalb irgendwie einsetzt oder sich über deren Anwesenheit in ihrem Land freut, dass die eine schwarze Prinzessin bekommen, darüber habe ich mich schon gefreut. Ich dachte so, tja, so einfach ist doch nicht.
Ja, das stimmt.
Aber nee, ja klar, das ist halt wirklich so, du hast vollkommen recht. Es ist wirklich... Warum? Man will mal, also es wird immer so getan, als müsste man jetzt Leuten der westlichen Welt mehr oder weniger was beweisen, wo man so denkt, ja, das ist halt so, wie ich dir erzählt habe, über meinen Freund, der in Äthiopien groß geworden ist und dann erst mit 12 nach Amerika gekommen, der auch gesagt hat, in dem Land, in dem er groß geworden ist, waren alle Ärzte um ihn herum schwarz und waren die Präsidenten schwarz und waren alle Leute, also die reichsten wie auch die ärmsten Leute um ihn rum waren schwarz. Und für ihn war nie die Frage, ob er irgendwann mal Arzt werden kann oder ob er Politiker werden kann. Also das stand für ihn nie außer Frage. Also anders als für einige Leute, die in den Vereinigten Staaten groß geworden sind, wo er dann noch weiter gelebt hat, für die das ein großes Ding ist, dass Obama der erste schwarze Präsident war. Zu Recht, aber er hat ja gesagt, für ihn schien es nie unmöglich, so einen Stand zu erreichen, weil um ihn herum die ganzen repräsentativen Leute halt schwarz waren.
Repräsentation, das ist ein ganz, 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 ganz großes, wichtiges Thema. Ich kann da für mich sprechen, dass mich das schon, also dass ich das gemerkt habe, dass ich solche Gedanken habe, hier aufwachsend in Deutschland, dass ich dachte, das kann ich nicht machen, weil ich schwarz bin. Oder das kann ich nicht werden, weil ich schwarz bin.
Das machen nur weiße Männer, so fängt es an. Ja, genau. Und dann, oh, eine weiße Frau, aber dann scheint der Weg als schwarze Frau dahin noch viel weiter.
Ah, scheiße.
Ja, ist doch... Es ist echt scheiße. Aber es ist... es ist krass. Mir ist halt auch voll spät klar geworden, dass ich zum Beispiel die Art und Weise, wie ich mich gekleidet habe, auch in der Grundschule schon, teilweise von Leuten halt so aus meiner Klasse so, warum zieht es sich so an, was sind das für Outfits, und mir ist voll spät erst klar geworden, dass die Vorbilder, die ich mir irgendwie gesucht habe, wie die ich sein wollte, so Leute waren wie Aaliyah, die hier zu der Zeit vor allem für die Kinder in meinem Alter gar nicht so groß waren. Ich habe halt durch meinen älteren Bruder das so kennengelernt und durch die amerikanischen Sender, die wir gesehen haben, aber Aaliyah war halt für mich repräsentativ und das ist mir total spät erst klar geworden. So, ich habe halt tatsächlich immer nach Vorbildern gesucht, die so aussahen wie ich.
Das stimmt. Das habe ich auch gemacht. Das hat, das ist, glaube ich, das macht man total unbewusst. Ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwie im Kind verankert, dass man nach Vorbildern sucht, die einem ähneln. Und ich erinnere mich, da haben wir zum Beispiel, als die No Angels oder Broses und so rauskamen, da haben wir als Kind so die nachgespielt und getanzt. Und
man spielt und immer die einzige dunkle Person.
Genau, ich war immer die einzige dunkle Person. Ich war immer Hila. Ich war, selbst bei den Teletubbies war ich immer der grüne Dipsy. Weil er doch ein dunkles Gesicht hat. Und alle haben immer gesagt, boah, das ist ein Junge, den kannst du nicht spielen. Wo übrigens auch genauso großer Fehler drin ist. Ja, das für mich war das halt okay, der hat ein dunkles Gesicht, das bin ich. So. Und es ist ganz schlimm, dass quasi in den Medien eigentlich bis heute, oder es fängt gerade langsam an, sich aufzubrechen, aber wir stecken in den Kinderschuhen, was das angeht, dass bis heute hauptsächlich so Stereotype repräsentiert werden in den Medien. Und das, also, wie soll denn irgendwie ein heranwachsender kleiner schwarzer Junge oder ein kleines schwarzes Mädchen auf die Idee kommen, irgendwie ich weiß nicht, groß Arzt, Anwältin oder zu werden, wenn in den Medien der Schwarze immer der Gauner ist oder der Verbrecher oder...
Ja.
Ja, oder echt, also...
Ja, wenn man sich auch, also da hat sich ja auch schon einiges getan, aber es fängt ja halt mit Kinderserien und Kinderbüchern und so an. Und wenn man sich so unsere Kinderbücher anguckt, dann dazu machen wir bestimmt nochmal eine komplette Folge, wo wir das durchgehen. Aber dann, wenn schwarze Menschen nie sehr respektvoll präsentiert oder halt immer nur als etwas, über das regiert wird oder etwas Niederes oder etwas Böses, so wie du auch gesagt hast, so, jetzt der Gauner oder...
Oder halt jemand, der von außen kommt. Ja, also jemand, genau, der gar nicht erst, der fremd ist. Das wollte ich vorhin schon sagen, als du darüber gesprochen hast, dass du quasi als, dass deine Anwesenheit in Deutschland nicht so oft hinterfragt wird, wie bei Freundinnen, die eine andere Haarstruktur haben. Das ist komplett absurd. Also meine Anwesenheit in Deutschland wird sehr, sehr häufig hinterfragt. Mhm. Ich werde immer gefragt, woher kommst du? Woher kommen denn, also diese, die woher kommst du Frage.
Woher kommst du wirklich?
Ach so, ja. Aus Schöneberg. Ja, also die Leute, unter welchem Deckmantel das auch verkauft wird, letztendlich wird an mich herangetragen, so wie du aussiehst, kannst du nicht von hier kommen. Ja. Also bitte erklär mir doch, woher du kommst.
Ja.
Und ich hatte jetzt schon das Privileg und das Glück, sehr viel reisen zu können in den letzten Jahren. Und es ist komplett absurd, weil egal wo auf der Erde ich bin, gehen die Leute davon aus, dass ich von dort bin. Mhm. Also wenn ich nach Südamerika gehe, in Ecuador an der Küste, denken die Leute, ich bin Äquatorianerin, bis ich meinen Mund aufmache. Und dann sagen die, die spricht ja kaum Spanisch, woher kommt die denn? Ja, dann bin ich die Deutsche. Ne?
Ja.
In den USA, wenn ich in New York auf der Straße rumlaufe, glaubst du nicht, dass die Leute mich fragen, woher ich komme?
Ja.
Genauso wie ist das in Kanada und also das ist, und nur das Land, wo ich wirklich zu Hause bin, mit dessen Kultur ich mich identifiziere, wo ich irgendwie sozialisiert bin, die wollen mich nicht als Deutsche haben, als ihr Gleiche, ihresgleichen haben.
Ja, es ist echt, es ist schon spannend. Also, ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwann aufgehört, also du hast ja auch aufgehört, auf diese Frage so richtig zu antworten. Es gibt ja bestimmte Arten oder Wege, diese Fragen zu stellen, nach deiner Herkunft oder nach den Wurzeln, die du irgendwie auch hast und warum du diese Hautfarbe hast, obwohl du auch aus Deutschland kommst. So, ne? Und ich glaube, es gibt so viele Trotzsituationen, wo man einfach sagt, so, ja, aus Deutschland. Und dann wird gesagt, ja, und wo genau oder wo sonst? Dann sag ich, ja, aus Berlin und dann... Weiß ich halt auch irgendwann nicht mehr, was ich antworten soll. Ich sag so, ja, ich komme halt von hier, was willst du von mir? Aber dann gab es auch so Situationen, wo ich irgendwie auf einem Geburtstag in Hamburg war und dann wurde gefragt, woher kommst du? Und dann bin ich ja Berlin.
Ja.
So. Und dann habe ich halt gar nicht darüber nachgedacht, dass sie irgendwas anderes meinten. Und dann wurde gefragt, ja, und vorher? Was für mich schon mal gar keinen Sinn ergibt. Und dann meinte ich aus Berlin.
Es gibt kein Vorher.
Ich bin immer noch aus Berlin. Und dann meinten die so, ja, aber noch vorher. Und dann die einzige Antwort, die ich darauf habe, ist aus meiner Mutter. Weil es für mich nichts anderes gibt. So. Und ach, ich weiß nicht.
Also meistens, man weiß ja, was die Leute hören wollen.
Ja.
Ne? Also man, und die Leute verkaufen einem das ja, ich habe halt ja nur Interesse oder es interessiert mich irgendwie, warum Leute überhaupt mal nach Deutschland gekommen sind. Oder ich meine das ja nicht böse. Ich habe
Du siehst nur nicht deutsch aus, deswegen wollte ich nur wissen, wo du herkommst. Das kommt auch auf.
Aber was ist denn deutsch aussehen?
Ja.
Was ist denn, was ja. sind wir, sollen wir da zurück irgendwie in die Nazi-Zeit gehen,
ja,
und,
genau.
Und die uns die Ahntafeln angucken, der Arier?
Ja.
Was ist denn deutsch aussehen?
Ja. Das ist halt das. Die Frage musst du mir nicht stellen.
Ich bin deutsch, also sieht deutsch sein so aus, wie du bist deutsch. Also du siehst ganz anders aus. Und, ne? Also
genau.
Das sieht alles ist deutsch.
Ja.
Ja.
Komplexes Thema. Aber vielleicht reicht es auch schon für heute.
Ja?
Ja, vielleicht machen wir einfach nochmal Folgen, wo wir dann über Sachen nochmal intensiver sprechen. Aber ich glaube, für so eine Einführungsfolge reicht es vielleicht. Jetzt wissen die Leute, was uns so beschäftigt, ja, und wer wir sind.
Wir haben sehr viel angerissen und ich spüre, dass da sehr viel Material in uns steckt.
Ja, wir können auch, glaube ich, einfach 28 Folgen durchsprechen. Ja. Also wir denken ja sonst oft schon bei vielen Unterhaltungen, die wir führen, hätten wir das jetzt aufgenommen, wäre das eine perfekte Folge geworden, weil wir einfach so oft über diese Themen sprechen. Und deswegen, glaube ich, dieser Podcast auch so natürlich für uns ist und auch gut,
ja,
dass wir ihn machen. Und wir werden bestimmt in Zukunft auch noch mit anderen Leuten sprechen und das mal aufnehmen. Aber ich glaube, für heute war das gut. Die Leute verstehen vielleicht jetzt, wer wir sind und wo wir herkommen, aus Berlin.
Richtig. Und wir sind deutsch, Leute.
Wir sind deutsch. Und deutsche Women of Color. Und es gibt ganz schön viele von uns.
Das war
und,
schön.
Ja. Und mal sehen, wie es weitergeht.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.